lieber so. Ja, das Thema Berlin, Silicon Valley, Hightech, das wurde ja schon ein paar Mal genannt. Und da kann ich es mir nicht verkneifen, Sie auf das Thema Silicon Berlin hinzuweisen und Sie ganz herzlich zu dem dazugehörigen Workshop heute um 16 Uhr im Raum Weimar 3 einzuladen. Da gibt es dann mehr Details dazu und hoffentlich auch eine spannende Diskussion, was man damit noch alles machen kann. Ich bin ja auch aus Berlin, meine Firma ist aus Berlin und da kann ich Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen mehr aus der Praxis zum Thema Open Source erzählen. Vor allem auch zu der Frage, wie komme ich eigentlich über den ich nutze es mal Zustand hinaus, in den ich mache damit mehr oder gar ich trage etwas bei. Erstmal eine Frage, wer nutzt hier Open Source? Hoffentlich alle. Sehr gut. Nächste Frage, wer hat schon mal was beigetragen in irgendeiner Form? Sehr schön, fast alle. Wer wurde schon mal daran gehindert, etwas beizutragen? Sehr schön, ganz wenige. Das freut mich jetzt wirklich, danke. Ja, kurze Worte zum Thema, wie wir sind, ImmobilienScout24, ein bekanntes Webportal. Ich sage jetzt nicht, was wir machen. Wir sitzen hier in Berlin am Ostbahnhof, da sind eine ganze Menge Leute, ich denke mal bald 600. Und wir haben auch eine ganze Menge IT, mit der wir das Webportal betreiben. Und hier geht es so ein bisschen um die IT und darum, wie wir mit dieser IT arbeiten und vor allem, wie wir auch diese IT weiterentwickeln wollen und dabei nicht nur in der eigenen Suppe kochen, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr uns in der weiten Welt bewegen. Erstmal vielleicht ein ganz spannendes Thema. Warum benutzen wir eigentlich Open Source? Also ist jetzt kein Geheimnis. Unsere gesamte Plattform besteht fast nur aus Open Source Technologien mit rühmlichen Ausnahmen von der Sorte Oracle und andere ähnliche Geschichten. Aber das ist halt so in großen Firmen. Also, warum nutzen wir Open Source? Die eine Variante ist wahrscheinlich, das war immer schon so. Deshalb würde mich gerne interessieren, wer Open Source nutzt, weil das immer schon so war. Weil irgendwie die Vorväter das gemacht haben, weil man so aufgewachsen ist. Keiner? Aha. Das heißt, Sie alle haben jetzt hier Open Source Technologien in Ihrem Unternehmen oder an Ihrem Arbeitsplatz eingeführt. Ist das so? Alle haben eingeführt Open Source? Auch nicht. Okay, falsche Frage anscheinend. Nächste Theorie wäre ja, wir nutzen Open Source, weil es billig ist, weil es wenig Geld kostet, weil der Griff ins Portemonnaie dann nicht so weh tut, wie das bei anderen Dingen der Fall ist. Wer nutzt Open Source, weil es billig ist oder weil man vielleicht kein Geld für andere Dinge hat? Okay, so eine kleinere Handvoll Leute. Mein Favorit ist, wir nutzen Open Source, weil es ein tolles Werkzeug ist. Ein Werkzeugkasten, mit dem ich alles machen kann, was ich mir nur vorstellen kann. Wer nutzt Open Source aus diesem Grund? Genau, wir auch. Und das ist eigentlich der spannende Teil. Wir nutzen ja Open Source gar nicht primär wegen des Geldes. Das ist nett und das ist immer gut, wenn man dann das letzte Argument doch noch gewinnen möchte. Aber es ist, glaube ich, gar nicht mehr das Hauptargument, sondern das Hauptargument ist, ich bekomme, was ich möchte. Wie sieht es denn so ein bisschen in der kommerziellen Welt aus, wo man sich als Open Source Mensch ja auch doch immer wieder gegen positionieren muss? Als Mensch aus der Immobilienbranche nehme ich mal ein Haus als Beispiel. Wenn ich jetzt ein Projekt plane und dafür kommerzielle Software einkaufen möchte, dann rede ich mit Anbietern und die Anbieter verkaufen mir ungefähr sowas. Ein schönes, großes, herrschaftliches Haus und jeder kann sich, glaube ich, das Preisschild hierbei denken. Was die Anbieter einem meistens nicht erzählen, ist, was dann ein bisschen später passiert. Dann hat man nämlich irgendwie so ein Monster in der Hand, was man nicht los wird, was man auch nicht mehr kontrollieren kann. Wackelkontakt. Und was einen dann im Zweifelsfall ein Leben lang verfolgt, von dem man auch nicht wirklich wegrennen kann. Und das ist für mich eigentlich der Punkt, wo Open Source Lösungen und auch die Open Source Denke wirklich anfängt spannend zu werden. Im Vergleich dazu ist für mich ein Open Source Produkt meistens so. Ein kleines Häuschen, einfach, mit ein bisschen Grün dran. Und ja, meistens fehlt noch was. Ich habe bisher wenig Open Source Tools erlebt, die wirklich vollständig sind, die alles das tun, was wir von ihnen wollen. Aber es ist ein toller Anfang. Dieses Haus gefällt mir, da würde ich sofort einziehen. Was ich mir natürlich tatsächlich vorgestellt habe, ist dieses Haus mit dem Anbau und der Tür und so weiter. Und das Tolle bei Open Source ist eigentlich, ich habe es jetzt in der Hand. Ich kann hergehen mit ein bisschen Sponsoring, Einwurf kleiner Münzen, dafür sorgen, dass dieser Anbau genau an der Stelle entsteht und in genau der Form entsteht, wie ich ihn persönlich haben wollte. Und das ist für mich persönlich auch tatsächlich der größte Wert von Open-Source-Lösungen, dass ich sie beeinflussen kann. Kurze Frage, wer hat schon mal versucht, bei einem kommerziellen Anbieter ein Feature zu bewirken? Okay, wer hat es geschafft? Was war das Feature? Und? Wie viel Geld hat es gekostet? Wir haben hier einen Saal mit durchaus einigen Leuten und einer hat es geschafft, bei einem Anbieter ein Feature zu bewirken. Wer hat es schon mal geschafft, bei einem Open-Source-Projekt ein Feature zu bewirken? Sehr schön, deutlich mehr. Vielleicht ganz kurz, Open-Source-Lizenzmodelle, Anbieter, weil man kann ja doch nicht alles selber machen. Wenn man anfängt, sich über Open-Source-Sponsoring Gedanken zu machen, muss man sich natürlich auch überlegen, was für Leute sind da, was wollen die eigentlich? Und in meiner Erfahrung gibt es neben ganz vielen Subarten ungefähr zwei primäre Arten von Open-Source-Firmen. Die einen haben einen Kern und der Kern, der kann tolle Sachen, aber nicht das, was ich brauche. Zum Beispiel AD-Integration oder Backup und Disaster Recovery. Für die tatsächlich wichtigen Features kann man ein bisschen Geld bezahlen. Und natürlich sollte man auch einen Supportvertrag anschließen, denn die wichtigen Features kriegt man ohne Supportvertrag sowieso nicht ausgehändigt. Das andere Modell ist ein bisschen besser für uns geeignet. Das ist nämlich, die Open-Source-Software kann alles, was ich brauche. Und ich kann mir dazu noch Features und Bugfixes einkaufen und natürlich auch Beratung und Unterstützung. Diese Anbieter haben schon verstanden, dass wir eigentlich gar keine Versicherung kaufen wollen, was nämlich der Anbieter links macht, sondern dass wir Leistung kaufen können, die tatsächliche Arbeitsleistung, sei es bei uns als Berater oder bei Ihnen als Entwickler. Wenn man dann anfängt, sich irgendwie mal reinzugraben in dieses Thema, dann ist wahrscheinlich der Mensch die allergrößte Hürde. Denn Open-Source-Projekte werden von der Community gemacht. Die Community sind Menschen. Und Menschen haben alle ihre eigenen Pläne und Wünsche und Vorstellungen und wollen irgendwas damit erreichen, was im Zweifelsfall gar nicht mit unseren Vorstellungen übereinstimmt. Und daher ist die erste Herausforderung tatsächlich, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, ihre Ziele zu verstehen, was sie eigentlich wollen oder was ihre Motivationen sind, vielleicht ihr Geschäftsmodell zu verstehen und innerhalb ihres Geschäftsmodells zu gucken, wo unsere Wünsche darin vorkommen. Und natürlich geht es am Ende auch wieder um Geld. Sprich, wenn ich einen Hobbyentwickler habe, der ein tolles Programm geschrieben hat, dann habe ich vielleicht manchmal auch das Problem, dass ich ihn nicht bezahlen kann, weil er nicht will. Und das ist mir tatsächlich schon passiert. Oder ich habe vielleicht einen Entwickler, der sitzt genau auf der anderen Seite von dieser Weltkugel und der hat ein tolles Programm geschrieben und der hat jetzt aber eine andere Lebenssituation und hat gar keine Zeit mehr dafür. Mein allererster Versuch von Open Source Sponsoring ist genau so verlaufen. Das Programm hieß Mondo Rescue, hat Disaster Recovery gemacht und der Entwickler in Kanada und sein neugeborenes Baby war dann so ein bisschen der Auslöser dafür, dass ich mein eigenes Projekt gestartet habe, weil das einfach nicht funktioniert hat. Geld gezahlt, nichts geliefert, irgendwann dann doch geliefert. Also man muss wirklich mit den Menschen umgehen und verstehen, in welcher Situation sie sich befinden, um zu einem erfolgreichen Projektabschluss zu kommen. Vielleicht ein kleines Wort der Warnung. Wenn man sich mit Open Source Sponsoring beschäftigt, kommt man ganz an der Juristerei nicht vorbei. Am Ende soll ja Geld fließen. Am Ende will man auch sicherstellen, dass man sich vielleicht dann nicht vor Gericht trifft. Und da muss ich empfehlen, sprecht auch mit euren Anwälten, Justiziaren und sonstigen Spezialisten. Ich bin IT-Mensch und habe davon überhaupt keine Ahnung. Was ich euch sagen kann, ist ein bisschen Lebenserfahrung, die funktioniert hat. Das sind für meinen Geschmack die wichtigsten Zutaten für erfolgreiches Open-Source-Sponsoring. Und um sie erfolgreich zu machen, versuche ich immer in Projekten auf jeden dieser Punkte auch extra Geld zu setzen. Also es gibt Geld für Entwicklung und dann gibt es Geld für Tests, und zwar bitte automatisierte Tests, nicht manuelle Tests. Und dann gibt es extra Geld für Dokumentation, denn Dokumentation spart uns nachher Zeit und Zeit ist wieder Geld. Und am Ende gibt es auch Geld für ein Upstream-Release. Denn wenn die Software nicht irgendwann mal über Upstream-Release, Pakete, Distributionen und so weiter bei mir ankommt, dann habe ich ja faktisch einen Fork geschaffen. Ein Fork von dem Projekt, das nützt mir nichts, denn den muss ich ja weiter pflegen, da muss ich dem Entwickler ständig Geld weiter zustecken, damit er weiter meinen Fork pflegt. Das ist irgendwie gar nicht Sinn von Open-Source-Sponsoring. Daher ganz wichtig, zahlt Geld für Upstream-Integration, für Releases, für Dokumentation. Das ist das, was die Community weiterbringt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch jederzeit unterbrechen. Vielleicht zur Illustration noch ein paar Beispiele aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe vor der Immobilien-Scout 6 Jahre als Berater gearbeitet und bin tatsächlich stolz darauf, innerhalb dieser Zeit einige auch erfolgreiche Open-Source-Projekte gelauncht zu haben. Das Spannende dabei ist, alle diese Projekte sind aus Kundensituationen und Kundenbedürfnissen entstanden. Und jedes dieser Projekte hat sich dann mit den Kundenwünschen weiterentwickelt. Das RIA ist das größte Projekt, das ist mit uns, bei uns zusammen auch mit am Stand. Macht Disaster Recovery, macht einen relativ stark automatisierten Ansatz für Disaster Recovery und hat es bis heute überlebt, auch wenn ich da jetzt leider nicht mehr so viel machen kann. Die anderen Projekte sind schon weitgehend wieder tot, weil das Thema sich erübrigt hat, weil es jetzt keine Kunden mehr gibt, weil ich vielleicht auch kein Consulting mehr mache, keine Ahnung. Aber ich kriege immer wieder Mails, auch bei den alten Sachen, hallo, vielen Dank und ich habe hier eine Frage und so. Das heißt, Open Source lebt auch weiter, auch wenn man dann nicht mehr ganz aktiv daran arbeitet. Der spannende Teil ist jetzt aber der finanzielle. Jedes dieser Projekte entstand in einer Kundensituation, wo dieser Preis sehr viel billiger war als irgendeine andere Lösung. Also zum Beispiel das Disaster Recovery Projekt Relax and Recover entstand in 10 Consulting-Tagen vor Ort beim Kunden, weil der Kunde 30 Server hatte, die er bedienen wollte und sein kommerzieller Backup-Anbieter 1000 Euro pro Server haben wollte, damit sein schlecht funktionierendes Disaster Recovery Modul dafür lizenziert wird. Es war also eine sofortige Win-Win-Situation, ein sofortiges Return of Invest. Und Version 1 von Relax and Recover hat genau das, was dieser Kunde haben wollte, bedient. Alle weiteren Kunden haben dann im Schnitt 2.000 bis 4.000 Euro bezahlt, um in ihrer Umgebung die gewünschte Funktionalität oder Unterstützung für die Backup-Software nachzurüsten. Genauso bei den anderen Projekten, da war immer der Consulting-Aufwand, das zu schreiben, billiger als andere Lösungen. Und ich kann nur empfehlen, versucht einfach auch mal neue Dinge zu machen, wenn das, was sich sonst anbietet, irgendwie unnötig teuer erscheint. Etwas aktuellere Beispiele sind jetzt Sponsoring-Themen der Immobilien-Scout. Da werde ich jetzt keine Zahlen nennen, weil wir mit den Partnern noch zusammenarbeiten. Was ich sagen kann, ist, in X2Go, eine RDP für Linux-Variante, haben wir zum Beispiel den Mehrschirmbetrieb nachrüsten lassen. In Subversion haben wir ein paar Bugs reparieren lassen. In Isinga haben wir die Reload-Zeiten drastisch kürzen lassen. Das war einfach mal zusammensitzen, ein bisschen arbeiten, testen. Und schon hat das Ding statt 50 Sekunden 10 Sekunden für einen Reload gebraucht. Was in unserem Monitoring-Projekt nun mal richtig wichtig war. Der spannende Teil ist, hinter all diesen 3 Projekten sitzen Firmen, die Mitarbeiter beschäftigen, die darin entwickeln, mit Commit-Rechten, die in Deutschland sind. Das heißt, wir können ganz bequem eine Rechnung bezahlen, die diese ausstellen. Man kann mit denen telefonieren, man kann sie zu uns einladen. Das sind eigentlich ganz tolle Wege und Mittel der Zusammenarbeit. Und preislich kann ich sagen, jedes dieser Themen war im unteren 4-stelligen Bereich. Also sehr günstig im Vergleich zu dem Nutzen, den wir als Immobilien-Scout daraus gezogen haben. Und wir werden auch weiter Projekte unterstützen, die wir einsetzen, wo es Sachen gibt, die uns stören oder die wir gerne besser hätten. Und das ist ein Weg, wie wir als Immobilien-Scout auch versuchen, ein bisschen in die Community zurückzutragen. Und wir gehen hier bei diesen Sponsoring-Themen auch immer noch einen kleinen Schritt weiter und sagen, macht ein Release, macht Dokumentation, ist okay, wenn das mehr kostet. Wir wollen, dass die Software gut wird, dass wir sie gut nutzen können, dass sie jeder gut nutzen kann. Und damit glauben wir auch, nicht nur einen Beitrag zu leisten, sondern wir glauben auch, dass damit auch für uns und für alle das Ganze einfacher wird. Wenn man dann so Sponsoring betreibt und merkt, dass man darüber was bewegen kann, dann ist eigentlich der nächste Schritt naheliegend, nämlich auch mal selber was zu machen. Nicht nur was beizutragen, sondern ein neues Projekt zu gründen. Das ist unser neues Deployment-Tool. Ihr seid alle herzlich eingeladen, uns am Stand zu besuchen, in der Halle, ganz link, wenn man reinkommt, links der zweite Stand. Und es gibt auch morgen noch einen Vortrag mit mehr Details dazu und der ganzen Geschichte, wie das funktioniert. Spannend hier ist eigentlich der Punkt, wir hatten schon mal ein selbstgeschriebenes Deployment-Tool und das hat super funktioniert, bis alle Leute weg waren, die damit programmieren konnten. Und dann haben wir gesucht und gesucht und gesucht, konnten kein neues Deployment-Tool finden und haben irgendwann gesagt, gut, dann schreiben wir ein neues, was genau das kann, was wir brauchen. Aber wir machen es öffentlich und wir sorgen dadurch dafür, dass es nicht mehr bei uns als internes Ding vergammeln kann, weil es immer auch externe Leute gibt, die verstehen, was da passiert, weil es auch externe Leute gibt, die drauf gucken und uns Feedback geben und uns sagen, ist toll, nee, ist blöd, kann man anders machen. Und damit sind wir jetzt Immobilien-Scout jetzt in die Community eingestiegen und fangen an, über unser Open-Source-Projekt auch anderen Leuten was bereitzustellen, was sie einfach nur nutzen können. Es gibt schon die ersten Nutzer, denen helfen wir natürlich. Und es ist extrem viel Arbeit. Aber es zahlt sich jetzt schon aus, weil allein das Open-Source-Stellen dafür sorgt, dass wir intern ganz anders arbeiten, als wenn es ein internes Projekt wäre. Wir arbeiten sauber, wir haben Dokumentation, wir machen Tests, automatische Tests. Und wir haben eine ganz tolle Qualität in dem Projekt, die wir in unserem vorherigen Projekt zum Beispiel nie erreicht haben. Das Ganze führt dann mittelfristig dazu, dass man sich als Firma auch hinter die Leute stellt. Das ist unsere GitHub-Repräsentanz. Und ich bin tatsächlich sehr stolz darauf, dass wir mehr Projekte als Leute haben. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir bei einer IT-Mannschaft von ca. 160 Leuten 35 Leute hier auf GitHub haben, die aktiv mitarbeiten und viele, viele kleine Helferlein unserer Open-Source-Landschaft mit weiterentwickeln. Den Vortrag gibt es unter der URL und ich will Sie auch gar nicht länger langweilen und eröffne damit die Fragerunde. Wenn es welche gibt. Bitte.
Sie haben ganz oft jetzt gesagt, bitte keine manuellen Tests, sondern automatisierte Tests. Können Sie ganz kurz was dazu sagen, wie Sie das machen?
Wir sind alle schrecklich faule Admins. Und wir versuchen, möglichst faule Admins einzustellen. Und faule Admins haben den tollen Vorteil, dass sie lieber 3 Tage lang ein Stück Automatik programmieren, als einen Tag lang dumm rumklicken. Und wenn man das allen Leuten immer wieder sagt, dass es okay ist, Automation zu machen und dass es uns weiterbringt, dann kommt das auch. Wir haben natürlich Standard-Tools und Technologien, wie zum Beispiel ein Team City, was uns Dinge automatisiert, also Workflow-Automation macht. Wir paketieren alles in RPM-Pakete. Dadurch haben wir eine sehr hohe Wiederherstellbarkeit, Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Wir sorgen dafür, dass Dinge sauber voneinander getrennt sind, sodass man sie auch einzeln testen kann. Wir machen Probleme kleiner. Ich habe irgendwie ein Riesenprojekt und dann mache ich das eben in 50 kleine Schritte. Jeden kleinen Schritt kann ich einzeln testen und es ist einfach. Das große Ding zusammen testen ist vielleicht schwieriger. Das ist ein mittellanger Weg, sage ich jetzt mal, der aber nach, ich sag mal, 1-2 Jahren bei einer großen Umgebung dann auch wirklich von sehr starkem Erfolg gekrönt wird. Der Erfolg zeigt sich so, dass man plötzlich anfängt, sehr viel schneller zu werden in dem, was man tut. Weil man eben irgendwann mal so einen Break-Even-Point erreicht, wo die schon geleistete Automation die Freiräume schafft, um noch mehr Automation zu erstellen. Und bis zu diesem Break-Even-Point muss man den Atem haben, sowas durchzuziehen und dann ist man da. Dann trägt sich das von selber. Oder wolltest du jetzt eine technische Antwort?
Ja, es ist okay so.
Ja, bitte.
Was benutzt ihr auf euren Servern für eine Distribution? Und wenn zum Beispiel in einem Paket, das zu einer Distribution gehört, ein Problem auftritt, sponsert ihr das auch? Zahlt ihr dann dem Maintainer Geld für einen schnellen Fix oder sowas? Gibt es da Erfahrungen?
Sehr gute Frage. Historisch gewachsen benutzen wir Red Hat Enterprise Linux. Nachdem die Firma Red Hat, ich sag mal, sich ein bisschen geziert hat, so ein paar WWchen zu beseitigen, die wir ihnen mal dann gemeldet hatten, haben wir irgendwann verstanden, dass wir auch Scientific Linux benutzen können, ohne dabei viel zu verlieren. Und dadurch nutzen wir RPM-Pakete für alles. Und wenn es jetzt blöde RPM-Pakete in Upstream gibt, die wir nicht gefixt bekommen, dann haben wir halt eigene Pakete, die diese wegschmeißen und durch Besseres ersetzen. RPM obsolet und fertig. Das heißt, die Paketierung hilft uns gerade, Schwächen in der Distribution auch zu umschiffen.
Also ihr fixt es selbst und deployt es auf eurem System alternativ sozusagen?
Wenn es Dinge sind, die wir nicht anders lösen können, ja, natürlich. Weil unser Ziel ist ja nicht, ein reinrassiges Red Hat zu betreiben, sondern unser Ziel ist, dass unsere Kunden immer surfen können und eine Wohnung finden. Und wenn wir dafür irgendein Stück Software neu paketieren müssen, dann tun wir das halt. Was wir auch tun, ist, wir automatisieren das. Und wir sorgen dafür, dass die Versionsbenennung vielleicht genau so geschickt gewählt wird, dass das nächste Update von Upstream, was dann vielleicht einen Fix enthält, es wieder beiseite schiebt.
Oder aus Versehen den eigenen Fix überschreibt.
Es hängt immer vom Detail ab. Da kann ich keine allgemeingültige Antwort geben.
Okay, danke.
Bitte. Ja?
Nochmal alle Fragen. Der Titel heißt ja, den Chef überzeugen.
Genau.
Das ist natürlich jetzt indirekt alles in die Richtung gegangen. Aber ist es schon mal gelungen, so hardcore Open Source Gegner davon zu überzeugen, Open Source einzusetzen? Oder was dafür zu bezahlen? Weil unsere Erfahrung ist, dass viele Firmen Open Source einsetzen, aber noch nicht auf den Rand kommen, dass da auch Leute irgendwie dafür Arbeit leisten und dass es fair wäre, dort nicht zu bezahlen, sondern die Mentalität ist doch, jetzt so wie ich es erlebe, wir laden uns das runter und benutzen wir das heute. Wenn wir Probleme haben, dann schreiben wir eine Mail in der Hintergrund und dann doch besser laden.
Also ich gebe da jetzt mal eine Antwort aus meiner Consulting-Zeit. Denn bei der Immobilien Scout hatte ich das Glück, als Open Source Evangelist einsteigen zu können, sodass da manche Türchen dann einfach schon offen standen. Bei vielen meiner Kunden war das ein ganz großes Problem. Und der Weg, diesen Kunden eine Brücke zu bauen, bestand dann darin, dass wir als Dienstleistungsfirma das Thema Open Source für sie ein bisschen verpackt haben. Also ich als Dienstleister gehe hin und sage, das und das könnte so funktionieren und da brauchen wir jetzt 10 Consulting-Tage für. Und übrigens von den 10 Consulting-Tagen gehen aber 5 auf irgendwas anderes toll machen, damit das Ziel erreicht wird. Da haben die dann kein Problem damit, weil die erstmal mir als Berater vertrauen, dass ich das verantworten kann und tue, dass am Ende das Ergebnis da auch steht. Und wenn Sie intern dieses Problem haben, kann es helfen, dass Sie eine passende Firma finden, die Sie da mit, der Externe hat es aber gesagt, der Berater hat gesagt, unterstützt. Berater tun ja am liebsten das wiederholen, was der Kunde vorher gesagt hat.
Es ist schon ein bisschen nervige Arbeit.
Ja, natürlich. Aber am Ende kann man auch immer wieder wirtschaftliche Faktoren anführen. Und bei wirtschaftlichen Faktoren habe ich bisher noch keinen Hardliner gesehen, der auch hart bleibt, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man da mal ein paar Zahlen hochwirft und auch begründen kann, warum die jetzt nicht gelogen sind, kriegt man meistens die Leute überzeugt. Paradebeispiel Relax & Recover, ein neues Open-Source-Projekt, vorher nicht da gewesen, habe ich mit dem Kunden zusammen am Bildschirm geschrieben und der Kunde hat es gemacht, A, weil er mir vertraut, dass ich das hinkriege und B, weil er 60% der projektierten Kosten spart. Und das war für ihn ein hartes Argument. Aber ja, das ist halt deshalb auch die Folie mit dem Mannequin, immer die menschliche Seite berücksichtigen. Man kann das alles nur über die menschliche Seite spielen und wenn die funktioniert, dann kann man sich bei den anderen Sachen auch einigen. Wenn da Fronten sind und ich will hier aber Microsoft, weil sonst verliere ich ja Machtansprüche, dann ist alles andere zweitrangig. Da muss man erstmal darüber reden. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld und das länger dableiben. Wünsche Ihnen noch viel Spaß auf dem Linux-Tag. Besuchen Sie uns, wir haben auch T-Shirts zu verteilen und wünsche Ihnen ansonsten noch eine angenehme Mittagspause. Vielen Dank. Applaus